und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Carsten und an meiner Seite und am anderen Mikrofon der Philipp. Hallo Philipp.
Hallo zusammen. Heute haben wir uns überlegt, einmal die aktuellen Ereignisse aufzugreifen. Gestern war ja der Tag, der durch alle Medien ging, wo die Amerikaner zusammen sich mit dem Präsidenten aus der Ukraine gesetzt haben und das Gespräch eskaliert ist. Das Gespräch wollen wir eigentlich gar nicht beurteilen, sondern eigentlich nur die Sachen, die dort raus entstehen können und aus diesen neuen Konstellationen, die sich daraus ergeben könnten und wie das Ganze denn auf Aktien wirken könnte. Dazu haben wir uns dann überlegt, dass wir uns nicht die ganz großen Aktien angucken, sondern den deutschen Mittelstand in den besonderen Fokus nehmen. Einen oder anderen Wert haben wir auch aus dem Ausland noch mit dabei. Aber es ist, glaube ich, eine ganz schöne Mischung, die wir heute hier vorstellen wollen.
Richtig. Aber lass uns mal trotzdem nochmal, also wie gesagt, zum Anfang reden wir mal über das, was im Weißen Haus gestern passiert ist und was das eigentlich für die Märkte jetzt konkret bedeuten kann. Soweit ich es verfolgt habe, davon mal abgesehen, dass das natürlich aus politisch und diplomatischer Sicht so wie der berühmte Elefant im Porzellanladen war, was da Trump und Zelensky aufgeführt haben, war es eigentlich relativ, ja, ich würde jetzt nicht sagen absehbar, aber Trump ist halt, wie gesagt, das haben wir ja hier auch schon öfters angesprochen, ein Dealmaker. Und so funktioniert eigentlich so seine grundsätzliche Denke. Und Zelensky ist halt kein Dealmaker, sondern eben Präsident eines sich im Krieg befindenden Landes und der natürlich auch um seine eigene persönliche Zukunft letzten Endes kämpft. Und man hat ja schon im Vorfeld die Diskussionen verfolgen können wegen diesem Rohstoffdeal, ne, dass Trump sozusagen alle Unterstützung, die Amerika geleistet hat, eben mehr oder weniger zurückhaben wollte, eben über diesen Rohstoffdeal, dass sie da die Bodenschätze ausbeuten können, wo ja die Ukraine mehr oder weniger zähneknirschend, würde ich sagen, dem grundsätzlich zugestimmt hat. Dass das jetzt erstmal wieder vom Tisch ist, ist natürlich dieser Eskalation geschuldet. Ob es irgendwann mal dazu kommen wird, müssen wir mal abwarten. Ganz grundsätzlich muss ich einfach mal sagen, Trump hat so agiert, wie er glaubt, dass seine Wähler es wollen. Und dabei hat er keine Rücksicht auf Verluste genommen. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass der, wie man ja immer so schön sagt, freie Westen sich in der Ukraine-Frage komplett neu aufstellen muss. Und da schaut jetzt natürlich alles nach Europa und europäische Politiker hatten ja gestern schon ganz groß darauf hingewiesen, dass wenn Amerika jetzt ausfällt, natürlich Europa das Heft in die Hand nehmen muss und am Ende sozusagen auch den bisherigen Führer der freien Welt eben ablösen muss und dass es jetzt Europa als Führer der freien Welt geben muss. Das finde ich unterm Strich erstmal eigentlich ganz interessant und auch nachvollziehbar, weil es ja das eigentlich ist, was auch wir ja in den letzten Jahren immer wieder angefordert haben, nämlich dass Europa mal eine eigenständige Interessenspolitik betreibt. Das Problem, das ich halt sehe, ist, dass Europa gar nicht in der Lage dazu ist, weder politisch noch finanziell. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht Monaten ein Balanceakt werden, auch im Verhältnis zwischen Europa und den USA, weil das Problem an der ganzen Sache ist, man kann halt nicht aus einer Antipathie gegenüber dem Regierungschef des wirtschaftlich und militärisch wichtigsten Landes dieser Welt heraus auf Frontalkonfrontation gehen. Und die, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie in anderen Ländern die Reaktionen tatsächlich waren. Also man hat natürlich von den deutschen Politikern entsprechende Mitteilungen oder Äußerungen gehört, von SPD, Grünen, CDU. Man hat aus Frankreich was gehört, man hat aus Australien, aus Kanada was gehört. Aber es gibt dann noch ganz, ganz viele andere westliche Länder. Und da fehlt mir jetzt noch so der Gesamtüberblick, wie man das tatsächlich dann am Ende einordnen kann. Und wir wissen, selbst allein schon die Eurozone sind ja 27 Länder mit ein paar interessanten Kandidaten dabei, die auch sehr spezielle Verhältnisse zu den Amerikanern haben. Und das wird wirklich ein extremer Balanceakt, der sicherlich auch ganz grundsätzlich die Märkte jetzt erstmal ziemlich belasten dürfte. Weil auf der einen Seite, und dazu kommen wir dann sicherlich gleich noch, ergibt sich aus dieser neuen Konfrontation ein hohes Risiko für die Märkte. Auf der anderen Seite ergeben sich natürlich aber auch echte Wachstumschancen, wenn die richtigen Weichen gestellt werden.
Ja, ich glaube, das kann man auch heute noch gar nicht so einschätzen. Alle stehen da so ein bisschen unter Schock. Alle müssen erstmal einmal durchatmen. Und dann wird man schauen, ist man überhaupt so schnell in der Lage zu reagieren und zu agieren, also auch seine Strategie halt anzupassen in Europa. Auch die Unternehmen müssen sich ja darauf einstellen, müssen gucken, ist das, was jetzt vielleicht morgen, übermorgen irgendwo versprochen wird, sind das einfach nur schöne Worte oder folgen dann auch Taten? Ich glaube, da sind ganz viele Sachen möglich und die können wir ja gleich mal ein bisschen einordnen.
Genau. Was ich noch zum Anfang oder noch ganz kurz voranstellen will, bevor wir jetzt hier ganz konkret werden, es kam ja nicht so ganz überraschend. Ich meine, die Rede vom Vizepräsidenten Gigi Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat ja schon dafür gesorgt, dass die Europäer gemerkt haben, dass jetzt hier wirklich eine ganz grundlegende Änderung in dem Verhältnis zwischen Amerika und Europa stattfinden wird. Aber natürlich hat man gehofft, dass das alles eher schleichend vonstatten geht und vielleicht hat es auch der eine oder andere überlegt, naja, in 4 Jahren oder 3,5 Jahren ist dieser Spuk gleich schon wieder vorbei und da müssen wir uns irgendwie jetzt durchlavieren. Aber unter den aktuellen Aspekten ist das natürlich, läuft Europa auch so ein bisschen die Zeit weg oder stehen sie jetzt unter erheblichen Zeitdruck. Und um mal jetzt mal so das absolute Worst-Case-Szenario an die Wand zu malen, was passiert denn tatsächlich, wenn jetzt Amerika oder wenn sein Präsident halt sagt, okay, nach diesem Eklat und diesem Zerwürfnis streichen wir jetzt erstmal komplett alles, was die Ukraine angeht. Und wenn die Europäer hier rumstänkern, dann gibt's halt doch mal 10% Strafzölle mit obendrauf auf das, was wir jetzt schon ab nächste Woche einführen wollen. Oder zumindest generell geplant sind. Und das erwischt Europa relativ kalt. Und
zur falschen Zeit, ne?
Ja, und wir sind auch nicht in der Lage, das komplett ganz schnell zu kompensieren. Weil wenn man es versuchen würde, glaube ich, würde es in den meisten europäischen Ländern mal ganz hart gesprochen, Aufstände geben. Weil auch die europäischen Politiker am Ende in Erklärungsnot geraten würden, wenn sie sagen, so jetzt alles für die Ukraine. Weil dann wären wir tatsächlich in einem europäischen Krieg gegen Russland. Und dafür, glaube ich, gibt es keine realistische Mehrheit in der Bevölkerung. Aber
und das wäre ja eigentlich auch nicht das Ziel des gestrigen Gesprächs, ne? Also das im Endeffekt jemand innerhalb, ich sag das jetzt mal verkürzt, innerhalb von 5 Minuten, nach 3 Jahren oder nach, eigentlich ist der Konflikt ja schon noch länger, ja. Innerhalb von 5 Minuten dazu zu bekommen, zu sagen, pass mal auf, wir beschießen uns nicht mehr, ab morgen machen wir Frieden. Das ist ja eine Notbremsung und das dann hinzukriegen, du musst es ja auch deinem Volk verkaufen. Normalerweise sind das so diplomatische Prozesse, die über Jahre oder zumindest Monate gehen und nicht halt innerhalb von 2-3 Wochen. Das Mindset dann komplett zu drehen, zu sagen, nee, wir gehen aber jetzt einen anderen Weg und ja, es hat in der Vergangenheit nicht geklappt, aber wir machen das jetzt einfach anders, weil ich will das so.
Ja.
Da müssen erstmal alle mitkommen. Also die Medien müssen mitkommen, das muss irgendwie verkauft werden im eigenen Land. Er konnte jetzt auch nicht, konnte ja auch nicht reagieren und das einfach alles mittragen. Die sind ja alle so ein bisschen in ihren Zwängen. Ja. Und der Amerikaner auch, aber der Amerikaner nimmt sich das dann halt raus und
genau.
Macht dann die Diplomatie, so wie er sie tut. Ne?
Genau. Ich denke mal, kommen wir jetzt mal vielleicht doch eher zu den Chancen, die sich aus dieser politisch sehr vertrackten Situation ergeben könnten, eben für die Märkte, für einzelne Branchen und Sektoren. Und da möchte ich natürlich vor allen Dingen da anfangen, was wir ja schon seit Monaten wissen, nämlich, dass die Europäer ihre eigene Verteidigungsfähigkeit massiv selbstständig ausbauen müssen. Das heißt, weiterer, starker und vielleicht sogar noch sogar zunehmender Rückenwind für die europäische Rüstungsbranche. Und da sind ja gerade die Deutschen relativ gut gesegnet oder der deutschsprachige Raum, das mal ja so vielleicht zu formulieren. Wir hatten ja, wie gesagt, wir haben Rheinmetall, wir haben Airbus, wir haben Steyr Motor, die ja eigentlich Österreicher, aber die natürlich sehr stark mit den Panzerschmieden auch in Deutschland zusammenarbeiten. Wir haben Renk, habe ich noch jemanden vergessen? Bestimmt.
Ein paar Pistolen haben wir, glaube ich, auch noch, ne?
Heckler und Koch, genau. Also von der Pistole bis zum schweren Panzer beziehungsweise zum Jagd- und Bomberflugzeug hat der Europa eigentlich alles zu bieten. Und das können Investoren auch am Aktienmarkt gut darstellen. Welche Dynamik darin steckt, zeigen vielleicht so mal ein paar Zahlen, die ich mir rausgesucht habe. Und zwar die Ausgaben der NATO, die Verteidigungsausgaben der NATO, und zwar jährlichen Vergleich, also was die Wachstumsraten angeht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verzerrt, weil da natürlich auch Amerika mit drin ist. Aber dazu komme ich vielleicht gleich, um das noch ein bisschen einzuordnen. Wir hatten zum Beispiel 2021 zum Vorjahr ein Wachstum der NATO-Verteidigungsausgaben von nur 2,5%. Das kletterte dann in einer ersten Phase mit Ausbruch des Ukraine-Krieges dann auf 3,7%. 2023 war das Wachstum schon 9,3% im Jahresvergleich und letztes Jahr wird damit gerechnet, also das sind jetzt natürlich erstmal nur Prognosen, dass es gegenüber dem Vorjahr um fast 18% zugelegt haben, die Ausgaben für Rüstung. Und da muss man, da schaut man dann vielleicht auch gleich, wo kommt denn dieses Wachstum her? Und da zeigt sich nämlich, dass die Amerikaner seit 2020 ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben sind. Also diese Zuwachsraten, die ich jetzt gerade genannt habe, die speisen sich letzten Endes fast ausschließlich aus Europa. Und das hat man natürlich dann auch in den jeweiligen Aktienkursen gesehen, ne? Rheinmetall, Bank und Konsorten. Das könnte unter den gegebenen Voraussetzungen aber alles erstmal trotzdem nur ein Vorgeplänkel gewesen sein. Wir haben ja nach den ersten Forderungen, also aus der ersten Präsidentschaft von Trump, was das 2%-Ziel der NATO anging, haben ja eigentlich fast alle Länder, selbst Deutschland, dieses Ziel in den kommenden Jahren dann auch unter der Biden-Regierung erreicht und teilweise auch übertroffen. Das ist gar nicht so stark publiziert worden, aber es ist halt tatsächlich so der Fall. Aber unter den aktuellen Voraussetzungen wird schon davon gesprochen, dass hier nicht jetzt gestoppt werden kann, sondern dass die Ziele auf 3, 4, 5% gesteigert werden müssen. Das sind wahnsinnige Summen, von denen wir da, die natürlich nicht von heute auf morgen bereitgestellt werden können. Und natürlich müssen auch die Bevölkerung mitgenommen werden. Deswegen kommt ja auch zum Beispiel diese Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, bekommt ja jetzt inzwischen auch wieder etwas Fahrt auf. ja jetzt auch gemessen an unserem Bevölkerungsumfang uns eigentlich eine relativ kleine Armee nur leisten, die nicht mal von der, das ist ja im Prinzip der Aussetzung der Wehrpflicht geschuldet, damals eben nicht über ein großes Reservistenheer verfügt. Und das sind andere Länder wie zum Beispiel Estland oder Finnland. Die haben eine wesentlich kleinere stehende Armee, dienende Armee, aber einen unwahrscheinlich großen Pool an Reservisten. Und da muss man tatsächlich sagen, das erinnert mich natürlich an den Kalten Krieg damals und wie es damals auch war. Zum Beispiel die DDR war ja nun deutlich kleiner als die BRD. Aber prozentual gesprochen hatte sie halt mehr Männer unter Waffen und hatten natürlich auch durch diese entsprechende Wehrpflicht und Reservistenpflicht, mehr, also mehrfache Reservistenpflicht, einen unwahrscheinlich großen Pool an Reservisten, auf die sie im Ernstfall hätten zurückgreifen können. Und ich glaube schon, dass wir da wieder hinkommen werden, einfach aus den geopolitischen Aspekten heraus. Es ist unwahrscheinlich schade, aber wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, muss man leider resignierend ja auch feststellen, dass Friedenszeiten eher die wenigsten Zeiten waren. Oder dabei geht es nicht immer um heiße Kriegshandlungen, sondern eben auch generell harte Konfliktsituationen.
Okay, das würde ja dann bedeuten, dass wenn ich mehr Leute brauche, ich neben einem Schneider, der neue Klamotten macht, halt auch für jede Person entweder wieder Waffen, also ich glaube,
genau,
wären wir dann ja wieder bei dem Thema dabei, Nachtsichtgeräte, wären wir wieder dabei. All die Sachen, die ich halt pro Person brauche, wenn ich die Truppen hochfahre, bräuchte ich dann ja auch an Schutzwesten, all das, was man da so braucht. In die Richtung geht es dann, ne?
Genau, das ist vollkommen richtig. Also das hängt nicht nur an der Maschinenpistole oder am Panzer, sondern das geht wirklich vom Kochgeschirr an aufwärts.
Ja.
Und deswegen ist das halt tatsächlich, dass man sagt, okay, wenn ich dieses Thema für mich annehme und ich weiß, dass viele immer noch ein ganz großes Problem damit haben und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, aber wenn ich halt die Gegebenheiten annehme und mich mit diesem ganzen Thema Aufrüstung beschäftige, dann müssen wir halt auch als Investoren oder nicht unbedingt nur bei den Großwaffen stehen bleiben, sondern halt können uns auch Überlegungen darüber machen, was denn alles andere notwendig ist. Computer. Wir haben heutzutage, wir ziehen, also die wenigsten ziehen mit dem Feldspaten raus, sondern heutzutage sind die großen Konzentrationen sitzen dann vor irgendwelchen Computern und steuern irgendwo Drohnen.
Oh, also digitale Infrastruktur, ne, die dann wahrscheinlich auch aufrüsten muss, Datenleitungen, die abgesichert werden müssen.
Und so hart es klingt, das kann ein riesen Wachstumsprogramm sein, wenn es denn finanziert wird vernünftig. Das ist natürlich immer die Frage. Aber ganz grundsätzlich, wenn die Europäer diesen Weg gehen wollen, könnte das ein Riesenwachstumsprogramm für sehr, sehr viele Branchen sein. Aber weil du gerade schon das Thema Telekommunikation und so angesprochen hast, natürlich, Infrastruktur ist ein ganz großes Thema. Straßen, Energienetze, Versorgung, Wasserversorgung, auch Bevölkerungsschutz. Muss man so realistisch einschätzen. Das sind alles, und Bevölkerungsschutz heißt Bunkeranlagen, Schutzräume.
Und da wollen wir ja noch nicht mal in ein Kriegsszenario gehen. Also das würde ja wahrscheinlich auch eintreffen, selbst wenn wir jetzt in Friedenszeiten gehen, weil man dann sagt, na, dem anderen traue ich halt nicht. Also quasi der neue Kalte Krieg dann kommen würde.
Genau. Ich meine, viele andere europäische Länder haben diese Einrichtungen noch. Deutschland steht komplett blank da. Und hat da eigentlich auch den größten Nachholbedarf. Und das ist, so zynisch es klingt, wäre das tatsächlich, wenn es halt eine vernünftige Finanzierung gäbe und man tatsächlich dann auch sagt, okay, es gibt halt bestimmte Ausgaben, die wir uns heute nicht mehr leisten können. Ich meine damit jetzt nicht Gesundheitswesen oder das nächste Sozialsystem, sondern ich meine damit andere Ausgaben. Auch für ein riesen Bundeskanzleramt. Also wenn es eine vernünftige Finanzierung gibt, dann könnte Deutschland tatsächlich mit so einem Programm auch aus seiner aktuellen Rezession herauskommen. Das ist für mich ganz klar.
Und auswachsen.
Auswachsen, genau. Und das würde dann am Ende aber auch, und da können wir dann sozusagen jetzt den Bogen vielleicht auch schon schlagen zu der zweiten Hälfte unseres heutigen Themas. Dann könnten nämlich auch vor allen Dingen Firmen davon profitieren, die halt sehr stark binnenorientiert sind. Und binnenorientiert heißt für mich, hier geht es dann tatsächlich um den deutschen Mittelstand oder ganz generell um den europäischen Mittelstand, weil die Situation, vergleichbare Situationen gibt es ja auch letzten Endes dann auch in anderen Ländern, vielleicht nicht ganz so stark, weil wir sehr stark aus unserer Substanz gelebt haben und sehr stark abgebaut hatten, weil wir uns ja fast so ein bisschen wie die Schweiz gefühlt haben zeitweise. Deswegen haben wir, glaube ich, den größten Nachholbedarf. Aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, dass die binnenorientierten Unternehmen in den nächsten Jahren von so einem möglichen Szenario, wenn es tatsächlich zu einem andauernden Zerwürfnis zwischen Europa und Amerika kommt und wir selbstständig uns um unsere Sicherheit kümmern müssen, dass dann halt die Binnenunternehmen, also vor allen Dingen so die kleineren Werte Unternehmen davon profitieren können.
Jetzt spann mich doch nicht weiter auf die Folter. Welche Aktien hast du denn dabei?
Ja, weil wir das Thema Rüstung ja schon hatten. Ich muss unbedingt eine Firma anbringen. Ich habe auf der letzten Investorenkonferenz in Hamburg mit denen gesprochen. Sind eigentlich Australier. Sind auch als Aktie momentan nur in Australien kaufbar, aber ich glaube, bei den meisten Brokern dürfte das kein Problem sein. Aber das war so eine überzeugende Präsentation, die muss ich einfach mal erzählen. Das Unternehmen heißt Electro-Optic Systems, war mal eine Gründung von einem Wissenschaftler, der sich mit Lasertechnik und Satellitentechnik wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und das Problem hatte, dass er das halt wirtschaftlich nicht auf die Reihe bekommen hat. Das wurde dann übernommen oder beziehungsweise neues Management. Und dieses Management kommt größtenteils von Rheinmetall. Mhm. Und also sind super taffe Jungs, die wirklich wissen, wovon sie reden in dieser Branche. Und das Spannende an Electro-Optic Systems oder EOS, wie sie sich abkürzen, ist, dass sie halt komplett Modern Warfare machen, also moderne Kriegsführung. Und das heißt konkret ferngelenkte Waffensysteme auf der einen Seite, Drohnen selbst haben sie nicht, aber Drohnenabwehr.
Okay, auch nicht schlecht.
Hochenergie-Laserwaffen. Und Satellitenabwehr. Und da geht es nicht darum, selber Satelliten ins All zu bringen und dann feindliche Satelliten, Spionage etc., was auch immer, dann im Weltall zu bekämpfen, sondern es geht darum, halt auch vom Boden aus mit Hochenergie-Laserwaffen eben andere feindliche Satelliten zu stören, zu blenden oder sogar zu zerstören. Und das Schöne an dieser Firma ist, die hat, also die ist außerhalb der USA tätig. Das heißt, dass sie dadurch keinen Exportbeschränkungen unterliegt. Also das ist ja bei den Amerikanern so, die sind ja da, was Rüstungsgüter angeht, sind die ja sehr penibel und paranoid. Und da gibt es halt immer ganz große Probleme, wenn man in Amerika oder nach Amerika liefert, dass man dann woanders nicht hinliefern kann und so weiter und so fort. Aber das ist bei EOS halt nicht der Fall. Und viele Kunden kommen inzwischen schon aus Europa. Und das heißt letzten Endes, dass sie hier in Europa in der ersten Linie, glaube ich, stehen würden, die, wenn es darum ginge, eben entsprechend hier neue Waffensysteme zu implementieren. Wobei ich mich jetzt gerade noch korrigieren muss, ich gucke nämlich zwischendurch auch mal auf, noch mal auf die Präsentation. Ja, die haben auch selber Drohnen im Angebot. Also Drohnen und Drohnenabwehr. Wie gesagt, die sind von der unternehmerischen Seite her ein stetiges Wachstum auf der Umsatzseite, sind allerdings noch nicht profitabel, also machen noch einen Verlust, aber konnten jetzt, hätten jetzt vor kurzem die neue Zahlen geliefert, und zwar für das vergangene Geschäftsjahr 2024. Da konnten sie halt zum Beispiel ihren Verlust halbieren. Also da rückt der Break-Even auch relativ stark in mögliche Griffweite.
Ja. Okay. Aber du hast ja versprochen, da sind noch mehr Aktien. Es gibt nicht nur diese eine.
Genau. Eine Aktie, über die wir ja hier auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesprochen haben und die ich immer noch total sexy finde, ist Shelly. Wird vielleicht auch schon der eine oder andere gehört haben. Die machen ja so Stecker, Dosen, Geräte.
Smart-Home-Komponenten halt, ne?
Ganz viel auf Smart-Home-Komponenten, danke. Mir fiel das jetzt gar nicht so ein. Und auch mit denen konnte ich zuletzt mal sprechen. Und inzwischen hat sich ja auch auf der Produktseite relativ viel getan. Also die waren ja bisher immer Indoor und jetzt haben sie inzwischen auch Outdoor-Produkte lanciert. Und was ich noch gar nicht wusste, ist, die haben ja so eine so ein Komponentensystem, Shelly X heißt das, also mit ihren eigenen Chips und Leiterplatten und was man benötigt, um andere Geräte Shelly-fähig zu machen. Und das ist jetzt ein neuer Geschäftsbereich, den sie ausbauen, um hier im Prinzip von ihren eigenen Produkten ausgehend andere Produzenten dazu zu bringen, halt ihre elektronischen Geräte Shelly-fähig zu machen. Und
das heißt, sie verkaufen quasi Platinen und jemand, der eine Kaffeemaschine herstellt, könnte das Modul einbauen und dann ist es Shelly-fähig.
Genau. Also zum Beispiel, es geht hier um natürlich hauptsächlich um so eine Sachen wie Klimatechnik, also Raumthermostate, die halt dann über Shelly gesteuert werden können oder Wasserventile, wo man den Wasserdurchfluss steuern kann oder die Temperatur steuern kann. Also klingt schon alles sehr futuristisch, aber durchaus spannend.
Ja, ich habe die Komponenten ja auch. Also ich bin da super zufrieden mit. Die funktionieren halt einfach. Du kannst sie super einfach in dein Telefon integrieren und dafür nur draufdrücken oder halt auch in den Webbrowser integrieren. Kannst halt deine Regeln hinterlegen. Das ist schon alles super einfach und funktioniert einfach, ne? Also das, was man eigentlich haben will, ne? Wenn sie sagen und das dann vom Markt halt auch geglaubt wird, dass sie so gesetzt sind, dass sie nicht in 5 Jahren wieder ausgetauscht werden, weil wenn du so Komponenten bei dir in deine Geräte einbaust, gehst du ja davon aus, dass es alles dann auch ein bisschen länger funktioniert, die Kooperation, oder musst du ja dann auch davon ausgehen, so halt Steuergeräte, die wenn man ja nicht nach 5 Jahren wieder tauschen müssen. Und wenn sie das glaubhaft versichern können und das dann funktioniert, dann ist es schon super spannend, ne?
Ja, genau. Einen dritten Wert, den ich nochmal kurz ansprechen möchte, das ist Wolftank. Hatte in der Vergangenheit kurstechnisch echt zu leiden gehabt und wie ich finde, vollkommen zu Unrecht. Das Problem bei denen ist, da wird in der Außenwahrnehmung, glaube ich, immer noch die Wasserstoffaktivitäten so herausgestellt. Also Wolftank beschäftigt sich mit Wasserstoff.
Mhm.
Und wir kennen ja so Anbieter wie Plug Power, die Elektrolyseure herstellen für die Wasserstofferstellung und sowas. Also Das macht Wolftank nicht. Denn Wolftank ist, das sagt ja der Name auch schon, das sind Tankspezialisten. Also für die Betankung und Lagerung von Tankstoffen. Und die bauen zum Beispiel Wasserstofftankstellen und sind in ihren Märkten, Italien, Österreich zum Beispiel, unwahrscheinlich stark eingebunden, vor allen Dingen in den öffentlichen Verkehr. Also wenn irgendeine regionale Busgesellschaft sagt, okay, wir schaffen uns jetzt 3 oder 5 Wasserstoffbusse an, baut uns mal eine Tankstelle für die hin. Und Geld spielt in Anführungsstrichen keine Rolle. Weil das wird ja im Normalfall öffentlich gefördert. Aber trotzdem ist Wolftank halt durch diesen geradezu zusammengebrochenen Wasserstoff halt deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden, wobei viele Investoren, glaube ich, nicht überschaut haben, dass Wolftank eigentlich sein Geld, also der Wasserstoffbereich ist der Bereich mit dem höchsten Wachstum, das ist richtig, aber das wirkliche Geld wird seit Jahr und Tag mit Umweltdienstleistungen verdient. Bringen wir jetzt ganz gerne die Beispiele, die da der Vorstandschef da im Gespräch angebracht hat, auch gerne zur Geltung. Also wenn mal ein See verschmutzt wird, ruft man Wolftank. Wenn auf der Autobahn ein Laster umkippt mit Gefahrgut, ruft man Wolftank. Wenn eine Tankstelle aufgebaut oder zurückgebaut werden muss, dann ruft man Wolftank. Das sind die Umweltdienstleistungen, mit denen das Unternehmen richtig Geld verdient. Es ist zwar ein kleiner Anbieter und von der Größenordnung sicherlich überhaupt nicht vergleichbar wie zum Beispiel mit den amerikanischen Marktführern wie Waste Management oder Clean Harbor oder so, aber klein und sehr fein, wie ich finde. Und ich bin da eigentlich schon sehr optimistisch, dass wenn sie ihre Story wieder ein bisschen besser verkaufen können, dass auch der Aktienkurs da in der Hinsicht wesentliches Potenzial wieder nach oben hat. Ja, und als Viertes, und das muss ich heute nochmal anbringen, wenn einem die ganze politische Großwetterlage so richtig mit Verlaub auf den Keks geht, dann habe ich noch was, aber natürlich nur gegen Rezept.
Oase.
Nämlich medizinisches Cannabis. Und da gibt es nämlich eine Firma, die heißt Cantourage, ist auch börsennotiert, hatte ich auch das Vergnügen, werden wir sicherlich auch mal in anderer Konstellation mal zum Gespräch einladen. Die haben natürlich jetzt stark von der Teillegalisierung im Frühjahr letzten Jahres profitiert. Und wenn ich mir jetzt mal die politische Konstellation aktuell CDU, SPD anschaue und der durchaus gar nicht mal so abwegigen Vorstellung, dass Herr Lauterbach weiterhin Gesundheitsminister bleibt, durfte dieses Thema auch nicht wieder zurückgedreht werden. Also wir haben gesagt, also in den CDU-regierten oder CDU-CSU-regierten Bundesländern sind diese jetzt ja eigentlich gesetzlich möglichen Cannabis-Social-Clubs de facto gar nicht vertreten. Eher dann halt in SPD-regierten Bundesländern. Aber sie schätzen halt schon ein, was diese ganze Entwicklung halt nicht tatsächlich wieder zurückgedreht werden kann. Wobei man zu Cantourage dann auch noch sagen muss, die bauen nicht selbst an, sondern die kaufen das weltweit ein. Die haben, glaube ich, 60 Produzenten in ihrem Büchlein. Was sie machen, ist tatsächlich dann die Veredelung hin zu medizinischem Cannabis für alle möglichen Anwendungen, was dann noch begleitet wird mit einer eigenen Telemedizin-Anwendung. Telecan heißt die, wo halt Patienten anrufen können oder Videokonferenzen machen können, ihre Probleme schildern und dann sich halt entsprechendes verschreiben lassen können, weil eben das Thema medizinisches Cannabis halt trotzdem immer noch von vielen Krankenkassen und natürlich auch von vielen Ärzten mit sehr, sehr spitzen Fingern angepackt wird.
Ja, ja. Ja. Also ganz überspitzt gesagt, sie kaufen es von irgendwelchen industriellen Dealern ein und strecken es, damit es immer auf demselben Niveau ist.
Also dazu würde ich das jetzt nicht ausdrücken.
Nee, aber das ist ja wichtig, ne? Wenn du das industriell anbietest, dass es halt immer dieselben Werte hat, damit das Ganze ja auch messbar ist und nicht einmal mehr ist und einmal weniger.
Sie haben, wie Sie gesagt haben, Sie haben schon sehr umfangreiche Produktionskette, ich glaube, bis zu 600 Schritte, die eben aus dem Rohstoff letzten Endes das faktische Arzneimittel macht.
Mhm. So, also dieser vier erste Schwung ist ja vorbei. Also die erste Phase, wo alle aufsatteln wollten und alle mitmachen wollten, das hat sich ja inzwischen bereinigt. Die sind quasi übergeblieben, haben sich ihre Nische gesucht und festigen sich da jetzt gerade.
Genau, und wie gesagt, der Vorteil von denen besteht halt tatsächlich im Wettbewerb damit, dass sie halt über die gesamte Wertschöpfungskette gehen, während eben andere Anbieter eben sich nur bestimmte Sachen rauspicken, ob jetzt nun Telemedizin oder Großhandel oder halt die Herstellung, während halt Canturage eben hier die gesamte Wertschöpfungskette selber abdeckt. Ja, das waren meine vier Stockpicks für heute. Also einmal Rüstung, einmal Smart Home, dann Umweltdienstleistungen und was, wenn's schmerzt. Denke mal, runter Strauß. ganz grundsätzlich muss ich einfach sagen, ich glaube schon, wie gesagt, dass Nebenwerte auch unter den neuen Aspekten gute Chancen haben, ein gutes Jahr hinter sich zu bringen. Und es gibt natürlich auch entsprechende ETF-Lösungen, die man hier nutzen kann, um zum Beispiel auf den MDAX oder auf den SDAX zu setzen.
Also diese vier Aktien, die entsprechenden ETFs, kann man sich mal etwas genauer anschauen, wenn man denn daran Interesse hat. Denn empfohlen werden sie von dir mal wieder nicht.
Nein, natürlich eine Empfehlung. Wir unterhalten uns nur.
Alles klar. Dann vielen Dank für diese doch besonderen Aktien. Ich kannte keine davon vorher. Von daher habe ich heute wieder was gelernt.
Okay, dann würde ich sagen, dann sind wir auch heute durch. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mal ein Thema habt, was ihr gerne hier auch besprochen haben wollt, schreibt uns einfach. Ne? Kontakte über die entsprechenden Plattformen.
Genau so machen wir das. Perfekt. Also bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.